Verronnen die Nacht und der Morgen erwacht, rote Flotte mit Volldampf voraus, in Stürmen und Hosen, wir roten Matrosen, wir fahren als Vorhut hinaus. So die Strophe 1. Und die letzte Strophe, die vierte, mag der Sturm uns zerzausen, die Wellen sie brausen, die rote Flut, sie steigt an, vorwärts Kommunisten, zum Endkampf wir rüsten, die rote Marine voran.
In dieser Folge von Geschichte Europas spricht Professor Dr. Jörn Happel über den Kronstädter Matrosenaufstand im Jahr 1921. Dieses Ereignis stellt eine der größten inneren Herausforderungen dar, welche die neue bolschewistische Regierung Russlands bzw. der späteren Sowjetunion überwinden musste. Die Matrosen von Kronstadt, welche in den Revolutionen der vorherigen Jahre faktisch und symbolisch eine wichtige Rolle gespielt hatten, wandten sich nun gegen die Regierung rund um Lenin und brachten dessen Macht nun zum Wanken. Die Bolschewiki hatten darauf nur eine Antwort, nämlich blutige Gewalt. Professor Happel erklärt uns die Ursachen, den Verlauf, die Folgen und die Aufarbeitung bzw. Erinnerung an dieses prägende Ereignis der frühen Sowjetherrschaft. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Danke an Jakob und Martin für ihre Spenden bei PayPal. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Die relevanten Folgen aus der laufenden Reihe zu den russischen Revolutionen sind daher in dieser Liste zu finden. Meine erste Frage an Professor Happel war gewesen, Kronstadt geografisch, aber auch in seiner Bedeutung erst einmal zu verorten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2026.
Also Kronstadt ist eine kleine Inselfestung der Hauptstadt St. Petersburg vorgelagert. Ein sehr geschicktes Bauvorhaben gewesen unter Peter dem Großen, der 1703 ja St. Petersburg begründet, als neue Hauptstadt auch mit seinem Namen versieht, Petersburg, die Stadt Peters. Und diese Stadt Peters muss geschützt werden. Und da werden solche kleineren Inseln und Steine, die aus den Felsen, die aus dem Wasser ragen, genutzt, um dort eine Hafenanlage, ja, eine Festung zu bauen. Das ist so der Beginn dieser Inselfestung. Am Anfang heißt das Festungswerk Kronschlot oder Kronslot auch genannt. Und daraus entwickelt sich dann im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte bis heute die Marinebasis der russischen Marine. Und das ist eine Hafenanlage, die mit so Sperren versehen dann eben die baltische Flotte der zaristischen Marine oder eben der heutigen russischen Marine beherbergen und schützen. Heute ungefähr mit 40.000 Menschen besiedelt. Also das sind vor allen Dingen eben die Angehörigen der Soldaten, die auf den Marineschiffen Dienst leisten. Und in dieser Inselfestung ist es dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder auch zu revolutionären Umtrieben gekommen. Diese Matrosen, die roten Matrosen, gelten als die Speerspitze der Revolution. Und da ist ja auch was dran. Also wenn Sie an die Revolution, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Revolution von 1905 denken, ist es ja sehr vieles da mit der Meuterei auf der Potjomkin verbunden. Die liegt jetzt nicht in Kronstadt, aber es sind die roten Matrosen, die eben hier aktiv werden. Und auch 1917 waren es die Matrosen der Kronstadter Garnison, die im Februar wie im Oktober bei den beiden großen Revolutionen des Jahres 1917 diese Revolution mittragen. Oder denken Sie auch an den berühmten Schuss des Kreuzers Aurora in Petersburg, der dann eben die Oktoberrevolution mit ausgelöst haben soll. Aber jenseits all dieser Mythen, die es rund um die roten Matrosen gibt, ist die Leistung der Matrosen tatsächlich die, dass sie die Revolution gestützt haben und auch diese Revolution vorangetrieben haben. Und das Ganze ist deswegen so wichtig, weil wenn wir uns über den Aufstand der Matrosen von 1921 unterhalten, muss man immer wieder bedenken, dass diese Matrosen eben die Speerspitze der Revolution waren. Diejenigen, die Seite an Seite mit den Bolschewiki die provisorische Regierung gestürzt haben und ein bolschewistisches Russland mit aufgebaut haben. Diese Kronstädter sind es dann, die wie das gesamte Land aber während des russländischen Bürgerkriegs dann noch ausbluten und sie hungern. Das Land, das ehemalige Zarenreich, das jetzt Sowjetrussland steht vor dem Kollaps. Die Bauernbevölkerung wird ausgeplündert im russländischen Bürgerkrieg von allen Seiten, von den Roten, von den Weißen, von den Grünen, von weiteren Beteiligten im russländischen Bürgerkrieg. Aber 1921 steht die bolschewistische Macht nochmal kurz vor dem Abgrund. Gerd Köhn nennt das in seinem großen Buch Die Farbe Rot, dass es der letzte Akt des Bürgerkrieges von unüberbietbarer Symbolik und war und eben die Bolschewiki noch einmal im Frühjahr 1921 an den Rand des Abgrunds gebracht hätte. Das ist nichts zu viel hinein interpretiert. Tatsächlich war 1921, der Frühjahr 1921, der Moment, an dem die erfolgreiche bolschewistische Revolution, die Revolution getragen von Lenin und seinen Gefolgsleuten, davor stand, dann doch zu verlieren, weil die Kronstädter Matrosen und mit ihnen Zehntausende von Arbeiterinnen und Arbeitern, Soldatinnen und Soldaten, von Bauern, Bäuerinnen etc. bereit waren, ein neues Russland anzustreben. Vielleicht sogar bereit waren, gegen die Revolutionäre zu revolutionieren. Und einer von diesen jungen Männern, die bereit waren, hier gegen die Bolschewiki zu kämpfen, war Sergei Stepanowitsch Werschinin, den ich Ihnen vorstellen möchte. Der war gerade einmal 24 Jahre alt, als er am 20. April 1921 von einem bolschewistischen Gericht zum Tode verurteilt und wenige Zeit darauf erschossen wurde. Dieser Sergei Werschinin war ein lediger Bauernsohn. Während des Ersten Weltkriegs war er in die Marine des Zarenreichs einberufen worden. Er diente auf dem Linienschiff Sewastopol als Matrose und Elektriker. Gekämpft hatte dieser Sergei Werschinin als parteiloser junger Mann im Sommer wie im Oktober 1917 für die Revolution und für die Bolschewiki. Im Frühjahr 1921 stellte er sich jedoch gegen die herrschende Macht in Moskau. Sein Schiff, die Sewastopol, lag mit anderen Schiffen eben in Kronstadt. Sie hatten ja nach der Bedeutung Kronstadts gefragt. Dort in Kronstadt liegen große Kampfschiffe eben der baltischen Flotte. Dieses Kronstadt war im Frühjahr 1921, noch heute passiert das noch, über das Eis mit dem Festland verbunden. Also das Meer friert dort komplett zu im Winter. Und dort in Kronstadt herrschte Hunger, wie überall im Land. Das habe ich eben schon gesagt. Aber anstatt etwas gegen diesen Hunger zu tun, haben die Bolschewiki immer wieder entschieden, die Lebensmittelrationen nochmals zu kürzen. In Petrograd, in Kronstadt oder im ganzen Land. Petrograd heißt St. Petersburg während des Ersten Weltkriegs, das dann später als Leningrad dann berühmt werden wird. Und diese Lebensmittelrationskürzung, die überall stattfindet, die wurde auch durchgeführt und überwacht von der CK, der Geheimpolizei, der Bolschewiki. Die haben im Januar dann noch große Aushebungen gemacht und diese Lebensmittelkürzung dann durchgeführt. In Arbeiterkreisen wurde dann aber deswegen der baldige Sturz der Sowjetregierung vorausgesagt. Streiks gab es, die Streiks standen bevor. Die Streikenden, die wussten, was auf sie zukommt, denn sie haben auch erlebt in den letzten 3-4 Jahren Herrschaft der Bolschewiki, dass all das, für was die Bolschewiki angetreten sind, nämlich für die Gleichheit und Freiheit eines jeglichen Einzelnen und die Herrschaft der Räte etc., dass das alles in die Gewalt des Bürgerkriegs gemündet ist und dass diejenigen, die sich gegen die Bolschewiki gestellt haben, anfangs nur die Stimme verloren hatten, später dann eben auch das Leben. Also diese Streikenden wussten, wenn sie sich gegen die Bolschewiki stellen, dass die Bolschewiki sich mit Gewalt an der Macht halten werden. Und das sind durchaus auch mutige Greise, die hier zu Zehntausenden auf die Straßen gingen. Es gab eben dann diese berühmten Gerüchte, dass der Sturz der Sowjetregierung vorausstünde, dass es weitere Streiks gebe, dass nicht nur in Kronstadt, nicht nur in Petersburg, Petrograd gestreikt werde, sondern im ganzen Land. Und am 22. Februar 1921 versammelten sich in Petrograd Deputierte der Arbeiterschaften. Und sie forderten von der Regierung ein radikales Umdenken. Das war genau das, mit dem die Bolschewiki selbst einst an die Macht gekommen sind. Die Arbeiterdeputierten, die damals 1917 Grund und Boden und Frieden forderten, jetzt forderten diese Arbeiterdeputierten ebenfalls ein radikales Umdenken der Regierung. All das, wofür die Bolschewiki gekämpft hatten, schien ob der miserablen Versorgungslage in Gefahr zu sein. Aber die Antwort ist die typische. Die Bolschewiki antworteten mit dem aus dem Bürgerkrieg eingeübten Mittel, nämlich der Gewalt. JK-Einheiten eröffneten das Feuer auf die Demonstranten. Das führte dann dazu, dass noch mehr Menschen auf die Seite der Demonstrierenden überliefen und die Soldaten der Garnison sich auf die Seite der Protestierenden hinüberschlugen. Das Ganze war damals sehr, sehr dramatisch, wenn man sich überlegt, dass diese Arbeiter nun mit den Soldaten verbunden waren. Der Parteichef von Petrograd, Sinowjew, enger Vertrauter Lenins, sandte ein dringendes Telegramm an Lenin. Ich zitiere: Die Arbeiter haben Kontakt mit den Soldaten in den Kasernen aufgenommen. Wenn nicht binnen weniger Stunden zuverlässige Truppen eintreffen, werden wir überrannt. Die Angst des Bolschewistenführers hier vor den hungernden Massen, und zwar vor den Arbeitern und den Soldaten, diejenigen, auf denen sich die Bolschewiki eigentlich mit ihrer Macht stützten. Am folgenden Tag griff die Meuterei, wie sie sofort von den Bolschewiki dann auch genannt wurde, über auf Kronstadt. Ein Revolutionskomitee wurde dort gegründet. Und diese Parteimitglieder dieser Bewegung schlossen sich eben viele, viele Parteimitglieder an. Und diese Bewegung der Kronstädter strahlte in das ganze Land aus. Der von mir angesprochene Sergej Stepanowitsch Velschinin, dieser junge Mann, dieser Matrose und Elektriker, trat auf die Seite der Aufständischen und wurde sogar noch in das Revolutionskomitee gewählt. Das Motto der Aufständischen war: Alle Macht den Sowjets, keine Macht der Partei. Das ist ein gewaltiges Motto, nicht? Keine Macht der Partei, alle Macht den Sowjets. Das ist das Motto, mit dem Lenin und Konsorten angetreten waren, ihr neues Russland, ihr bolschewistisches, ihr sowjetrussisches Russland zu bauen. Alle Macht den Sowjets. Und jetzt wird dieses Motto, diese Losung, gegen sie gewandt. Aber noch viel mehr steckt in dem zweiten Teil dieser Losung drin. Keine Macht der Partei. Denn die Kronstädter Matrosen und all diese Streikenden waren der Alleinherrschaft der bolschewistischen Partei überdrüssig. Man bildete eine vorläufige Regierung in Kronstadt und forderte die Rückkehr zu den Zielen vom Oktober 1917. Sie sehen hier, dass sich diese Arbeiterdeputierten und die Soldatendeputierten legitimiert sahen, eine Regierung zu bilden und die Ziele von 1917 einzufordern, weil sie in dem Weg, den die Bolschewiki eingeschlagen haben, eben einen Irrweg sahen. Sergej Stepanowitsch Velschinin wird späterhin verhaftet und er wird verhört. Und in dem von der JK aufgenommenen Verhörprotokoll sind seine Äußerungen so stellvertretend für die Tausenden, Zehntausenden, ja vielleicht sogar Hunderttausenden von Menschen, die von der Revolution enttäuscht waren. Ich zitiere Velschinin in der Aussage vor der JK: Ich bin ein ungebildeter Mensch. In der Politik kenne ich mich nicht aus. Bewogen, mich zu äußern, hat mich in dieser Beziehung die Agitation anderer, die gesagt haben, dass wir schon im Oktober Blut vergossen haben und jetzt doch wieder im alten Zustand leben. Und sie entfachten in mir das Gefühl, dass ich ihnen helfen muss. Von mir nahmen die bewaffneten Unterdrückungstruppen der Bolschewiki meine ganze Verpflegung. Und so schloss ich mich den Kronstädtern an. Das ist auch symptomatisch, nicht? Diese Bauernsöhne, das sind ja alles Bauernsöhne, die vom Land dann durch den Krieg in die Städte und in die Marine oder in das Heer gespült worden sind. Die sind mit dem Land natürlich verbunden und die sehen auch, dass, wie sie ausgeplündert werden, eben auch die gesamte Bauernschaft, aus der sie kommen, ausgeplündert werden. Und wenn dann selbst noch diese Unterdrückungstruppen, also diese Tscheka, die Verschinin als Verkörperung der kommunistischen Sowjetmacht ansah, die Rationen kürzte und Lebensmittel eintrieb, dann liegt es ja auf der Hand, dass diese Menschen sich eben von der Herrschaft der Bolschewiki abwandten. Verschinin war wie viele in Kronstadt, ja, ich sprach eingangs davon, für die Ziele der Oktoberrevolution eingetreten. Jahrelang hatte er Seite an Seite mit den Bolschewiki gekämpft. 1921 schienen ihm jedoch deren Versprechungen zu weit weg von der praktizierten Politik zu sein. Die Versprechungen der Bolschewiki hatten sich von den Realitäten im Land deutlich gelöst. Das Kronstadter Revolutionskomitee wollte die Macht der Bolschewiki nicht unbedingt stürzen. Darum geht es nicht. Es geht darum, diese Macht zu den ursprünglichen Idealen der Revolution zurückzuführen. Und diese Ideale sind Freiheit, Brot, Rätemacht. Den Hunger galt es ebenso zu beseitigen wie die willkürlichen Eingriffe der Sowjetmacht in Form der Tscheka in das Leben der Menschen. Es geht um Freiheit, Brot und Rätemacht. Darüber wird jetzt diskutiert. Eine Woche lang grob diskutieren die aus der Perspektive der Bolschewiki in Moskau, die Meuterer, über ihre Ziele. Ich möchte eingangs aber auch festhalten, diese Meuterer von Kronstadt, diese Kronstadter Matrosen und ihre vielen großen Anhänger der Arbeiter und Arbeiterinnen etc., das alles sind keine Demokraten oder ähnliches. In der linken Verklärung dieser Ereignisse habe ich immer so das Gefühl, als ob jetzt diese Kronstädter Matrosen jetzt zu lupenreinen, in Anführungszeichen, Demokraten umstilisiert werden. Das sind sie nicht. Sie sind schon auch Anhänger dieser revolutionären Bewegung, aber sie wollen eben dem Land und vor allen Dingen der Landbevölkerung dann wieder Ruhe gewähren. Am 1. März, und man muss sich das genau anschauen, am 1. März verabschieden sie ihr Programm, ihre Resolution. Und diese Resolution ist weit mehr, als man erwarten könnte von irgendwelchen Meuterern oder Aufständischen. Es ist tatsächlich eine Revolution in der Epoche der Revolution. Diese Resolution hat es in sich, weil es das Land, weil diese Resolution die Grundlagen dafür geben soll, das Land umzubauen, zurückzuführen zu den Idealen von 1917, aber diese in die Jetztzeit 1921 zu transferieren. Diese Resolution der Matrosen von 1921 wird in der Vollversammlung der Mannschaften, der Schlachtschiffe beschlossen. Also es sind diese viele, viele tausend Menschen, die dort auf diesen Schlachtschiffen gearbeitet haben. Und sie beschließen, erstens, ich zitiere, angesichts der Tatsache, dass die bestehenden Sowjets nicht den Willen der Arbeiter und Bauern zum Ausdruck bringen, unverzüglich Neuwahlen zu den Sowjets unter den Bedingungen geheimer Stimmabgabe und freier vorhergehender Wahlagitation für alle Arbeiter und Bauern durchzuführen. Schon der erste Punkt, da werden Sie mir recht geben, ist etwas, das die Macht im Moskauer Kreml komplett erschüttert. Sie fordern wiederum freie Wahlen. Wir müssen einen Sprung machen an diesem ersten Punkt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass im revolutionären Prozess von 1917 im Herbst nach dem Sieg der Bolschewiki mit ihrer Oktoberrevolution oder ihrem Oktoberputsch werden ja noch die Wahlen zur konstituierenden Versammlung durchgeführt. Bei dieser Wahl werden die Bolschewiki aber nicht die stärkste Kraft werden, sondern sie unterliegen ihren revolutionären Gegnern, den Sozialrevolutionären. Und das akzeptieren die Bolschewiki nicht. Daraufhin lösen die Bolschewiki am 6. Januar 1918 nach dem ersten Tag die konstituierende Versammlung auf. Also es kommt nicht zu einer konstituierenden Versammlung. Es ist ein wichtiger Schritt in den russländischen Bürgerkrieg. Also sie haben diese Wahl des Volkes, wenn sie das so hochtrabend wollen, nicht akzeptiert. Und jetzt fordern die Kronstädter Matrosen, Wahlen, die geheim und frei sind, und alle sollen die gleichen Machtmittel haben, Werbung zu machen. Weiterhin beschließen die Grundstädter Matrosen in ihrer großartigen Resolution. Sie fordern die Rede- und Pressefreiheit für Arbeiter, Bauern, Anarchisten und linke sozialistische Parteien. Wenn sie das einfordern, bedeutet das, dass das 1921 nicht mehr Status ist, dass diese Redefreiheit eingeschränkt ist durch die Bolschewiki. Sie fordern Versammlungsfreiheit, sie fordern Freiheit der Gewerkschaften und der Bauernvereinigung. Sie fordern, dass alle politischen Gefangenen, die sozialistischen Parteien angehören, zu befreien sind und dass alle Arbeiter und Bauern, Rotarmisten und Matrosen, die in Verbindung mit Arbeiter- und Bauernbewegung eingesperrt wurden, ebenfalls befreit werden. Die Bolschewiki hatten durch die Tscheka alle Gegner weggesperrt, wenn sie Glück hatten, diese Gegner. Die meisten wurden ja an Ort und Stelle auch erschossen. Und diese weggesperrten ehemaligen Parteigänger der Revolutionäre, die sollen jetzt befreit werden. Man fordert eine Kommission zur Überprüfung der Prozessakten an, damit man noch tatsächlich alle befreien kann, die aus der Perspektive der Matrosen von Kronstadt zu Unrecht in den Gefangenenlagern, die damals Konzentrationslager genannt werden, und in den Gefängnissen darbten. Man fordert, also die Grundstädter fordern, alle politischen Abteilungen abzuschaffen, da nicht eine einzige Partei Privilegien für die Propagierung ihrer Ideen beanspruchen und vom Staat zu diesem Zweck Geld erhalten darf. Die Einparteienherrschaft, die soll abgeschafft werden. Man fordert, dass diese Kontrollabteilungen, die auch diese ganzen Lebensmittelrationierungen dann durchführen, die sollen abgeschafft werden. Man möchte gleiche Lebensmittelrationen für alle Werktätigen. Diese kommunistischen Kampfgruppen, die es in den Truppeneinheiten gibt, die sollen aufgelöst werden. Und an einem 11. Punkt heißt es, ich möchte das auch nochmal zitieren, den Bauern das volle Recht zu geben, über ihr ganzes Land so zu verfügen, wie sie es wünschen. Und auch Vieh zu besitzen, sofern sie es mit eigenen Kräften halten, das heißt sich keiner Lohnarbeit bedienen. Wir sind wieder im Sommer, Herbst 1917 angekommen. Das Dekret über den Grund und Boden, das nach dem Oktoberputsch Lenins veröffentlicht wurde, war so voller Kraft für diese Bauern. Endlich sollten sie das Land bekommen, das sie bewirtschaften können. Das sollte ihnen gehören. Und auch die Produkte, die sie dann von diesem Land aus anbauen und nachher erwerben können, das alles sollte ihnen gehören. Das sind Grundforderungen der Bauern im gesamten Prozess der russischen Revolution. Ein Prozess, der so 1890 anfängt, also diese Epoche der russischen Revolution. Die Forderungen der Bauernschaft, der Arbeiterschaft, Grund und Boden, Freiheit und Frieden, Brot, das sind alles diese revolutionären Grundforderungen. Und wenn das hier 1921 von den Kronstädter Matrosen eingefordert wird, also das beweist ihre Verbindung zur Landbevölkerung, aber es zeigt vor allen Dingen auch, dass die Bolschewiki weit von dem weggerückt sind, was sie eben 1917 versprochen haben. Diese Resolution sollte dann in der Presse des gesamten Landes breit bekannt gegeben werden. Es sollen diese Resolution dann auch diskutiert werden und es nehmen etwa 16.000 Bürger diese Resolution an. Also es ist keine Resolution von irgendwelchen wenigen, ich sage das mal salopp, irgendwelche wenigen Spinnern, die hier etwas beschließen, das umgesetzt werden soll, sondern es ist tatsächlich mit etwa 16.000 Menschen, die das unterzeichnen oder annehmen, einstimmig annehmen, ist es schon eine sehr starke Masse. Man merkt hier, ist eine Revolution am Beginn, könnte eine Revolution beginnen, sagen wir mal so. Wenn Sie das nochmal vergleichen, auch mit dem Oktober 1917, hier ist es ein kleiner Parteikader rund um Lenin und Trotzki. Und diese Kaderpartei putscht sich jetzt an die Macht. Im Frühjahr 1921 sind es Zehntausende Matrosen, Arbeiter, Bauern etc., die hier ein Umdenken der Macht fordern. Die Reaktion aus Moskau ist im Großen und Ganzen vorhersehbar. Die Forderung ging den Bolschewiki zu weit, wenngleich viele Parteigänger die Berechtigung anerkannten. Das Land war ausgeblutet, die Menschen brauchten wieder Sicherheit und Ruhe, verbreitet war der Wunsch nach einem Ende der Gewalt Auch der Wunsch nach politischer Mitbestimmung wurde tausendfach artikuliert. Aber gerade deswegen durfte aus der Sicht der Regierung Lenins die Kronstadter Bewegung nicht Schule machen. Und gerade deswegen musste sie niedergeschlagen werden. Die Führung der Bolschewiki war bereit, in der Wirtschaftspolitik und nachzugeben, um den Aufbau des Sozialismus zu ermöglichen. Aber sie war nicht bereit, auf ihre Alleinherrschaft zu verzichten. Man argumentierte im Kreml, dass das dann ein Sieg der Gegenrevolution drohe und dass man damit auf Dauer die Ziele von 1917 verunmögliche. Die Bolschewiki müssten alleine an der Macht bleiben. Und mit Blick auf diese ferne Zukunft wurde wieder einmal der Sicherung der Macht Vorrang eingeräumt. Und dem Anspruch auf eine humanitärere sozialistische Politik, dafür steht diese Resolution der Kronstadter Matrosen. Diesem Anspruch wurde wieder eine Absage erteilt und man wandte sich dann gegen diese Aufständischen von Kronstadt und gegen das 15-köpfige Revolutionskomitee in Kronstadt. Und diese 15 Personen waren ausschließlich Proletarier. Sergei Stepanowitsch Weschinin verstand nichts von dieser Politik, der er zum Opfer fiel. In seinem Revolutionskomitee setzte er sich für eine gerechtere Welt ein. Er vermittelte zwischen den einzelnen Truppenteilen. Aber dann plötzlich begann der Angriff. Lenin und Trotzki befahlen, dass dieser Aufstand, diese Meuterei blutig niederzuschlagen sei. Über das zugefrorene Eis griffen die Truppen Lenins und Trotzkis an. 10 Tage lang haben sich die Kronstadter in ihrer Inselfestung verteidigt, bis am 18. März sie besiegt waren. Sergei Weschinin kommandierte eine kleine Einheit. Er fiel den Sturmtruppen der Bolschewiki am Petrograder Tor der Inselfestung in die Hände. Im Protokoll gab er bereitwillig Auskunft. Das sind beeindruckende Protokolle der Kronstadter Matrosen. Das ist ihre letzte Aussage, bevor sie erschossen werden. Und in dieser Aussage ist Weschinin einer von so vielen, die zweifeln also daran, er hatte sich doch für die Ziele der Revolution eingesetzt. Also was soll er denn falsch gemacht haben? Die Bolschewiki gingen blutig mit den Kronstädtern ins Gericht. Hunderte wurden an Ort und Stelle erschossen. Tausende wurden in Arbeitslager verschickt. Viele wurden, wie es damals für Abweichler, wie es so bösartig genannt wurde, dann üblich war, mit verbundenen Händen und Armen in die Mündung der Dwina geworfen, damit sie da trinken konnten. Das ist alles ein widerliches Blutgericht, das hier das abschreckende Zeichen nicht verfehlen sollte. Aber deshalb oder gerade deshalb brachen weitere Aufstände im Land aus, die mit militärischer Gewalt niedergerungen wurden, sodass sich dann doch im Laufe des Jahres 1921 die Bolschewiki an ihrer Macht festhalten konnten. Es hatten jetzt aber, das ist ein direktes Ergebnis von Kronstadt, innerparteiliche Kritiker immer schwerer, sich öffentlich zu äußern. Sofort konnte ihnen nämlich von Lenin, Trotzki und weiteren dann Verletzung der Parteieinheit vorgeworfen werden. Also immer wieder geht es darum, jetzt die Partei soll einig bleiben, die starke Einparteienherrschaft. Alle anderen Parteien außer einer kleinen linkszionistischen Gruppe wurden jetzt verboten. Das sind weite, gewaltige Schritte weg von den Idealen, für die man 1917 im Oktober den Putsch gewagt hatte. Die Frage ist natürlich aber jetzt im Raum, sind jetzt gestartet mit der, also wo die Inselfestung Kronstadt liegt, welche Art von Revolution oder Aufstand oder Meuterei dort passierte, steht immer noch im Raum, denke ich, warum es eigentlich letztlich zu diesem Aufstand gekommen. Also wie ist es zu diesem Aufstand von Kronstadt gekommen? Ich habe immer wieder auch den Vergleich gezogen zu 1917 und 1918. Aber es gibt ja auch große Herausforderungen, vor denen die Herrschaft der Bolschewiki ja stand. Wenn man überlegt, nach diesem Oktoberumsturz, man hat diese großen Dekrete, also das Dekret über den Grund und Boden, das Dekret über den Frieden, das Dekret über die Freiheit der Nationalitäten und so weiter und so fort. Das sind alles Dekrete voller Kraft und, ich sage das mal ganz pathetisch, voller Liebe an die Bevölkerung und an die sozialistische Idee. Daraus wird aber eben nicht viel, sondern es wird dann diese konstituierende Versammlung aufgelöst. Es gibt die ersten Schritte in den Bürgerkrieg. Und all diese Schritte entfernen die Bolschewiki eben von ihren hehren Idealen. Und diese Ideale werden ihnen dann nochmal gespiegelt im Kronstadter Aufstand von 1921. Also die Schritte, die zu nennen sind, die alle in diesen Aufstand von Kronstadt hineinführen werden, ist natürlich der Beginn des russländischen Bürgerkriegs. Und da ist auch der Vertrag von Brest-Litowsk zu sehen, also das Streben der Deutschen mit dem Diktatfrieden zum Sieg an der Ostfront. Man hat dort diese Friedensverhandlungen mit den Deutschen geführt. Ultimaten der Deutschen führen dazu, dass die Bolschewiki letztlich, um das kurz zu machen, vor den deutschen Forderungen kapitulieren. Und 3. März 1918 hat die Sowjetregierung schwerwiegende Nachteile in Kauf genommen, um ihre Macht zu sichern. Das ist schon ein erster großer Schritt in dieser Auseinandersetzung mit den Gegnern innerhalb Russlands. Im Sommer 1918 spitzen sich die Konflikte zu. Es gibt zahlreiche Attentate. Auch Lenin wird schwer verwundet bei einem Attentat. Zur Radikalisierung trug bei, dass dieser Frieden mit den Deutschen auch die Unterstützung durch Frankreich und Großbritannien, den USA und Japan beschleunigte, und zwar die Unterstützung nicht der Bolschewiki, sondern der antibolschewistischen Kräfte. Die Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung ist genannt. Also es entsteht ein blutiger, wirklich widerlicher Bürgerkrieg der Weißen, der Roten, der Grünen. Wir haben darüber ja schon intensiv gesprochen. Und dieser Bürgerkrieg, der wütet 3 Jahre, verwüstet weite Landstriche, fordert Zehntausende Opfer unter der Zivilbevölkerung. Die jüdische Bevölkerung erleidet furchtbare Pogrome. Der Terror der Weißen und der Roten, der steht sich in nichts nach an Willkür, Brutalität und Gewalt. Es kommt dann diese Einmischung von außen, indem die ausländischen Mächte in den russländischen Bürgerkrieg eingreifen. Es versuchen hier verschiedenste Kräfte den Gewinn daraus zu schlagen, aus diesem Chaos, das Chaos, das in Russland herrscht. Und immer wieder kommen die Bolschewiki an einen Punkt, an dem sie am Abgrund ihrer Herrschaft stehen. Es könnte am nächsten Tag eigentlich vorbei sein. Aber es gelingt den Bolschewiki, manchmal durch Zufall, manchmal durch militärisches Geschick, sich an der Macht zu halten. Und so ist nämlich dann der Aufstand von Kronstadt auch nur ein Ereignis, das diesem Rahmen des russländischen Bürgerkrieges anzusehen ist. Wenn man sich jetzt diese Großereignisse, Ausbruch des Bürgerkrieges, Etappen des Bürgerkrieges bis zum Aufstand von Kronstadt anschaut. Innenpolitisch ist es noch ein ganz anderer Grund, der in diesen Aufstand von 1921 führt. Das Land, ich sprach darüber schon, das Land hungert. Man hat zwar einen großen Plan vorgelegt, also die Bolschewiki sind die Ersten, die den ersten gesamtwirtschaftlichen Perspektivplan der Geschichte vorlegen. Ende 1920, Guelo heißt das Ganze. Das ist eine staatliche Kommission zur Elektrifizierung des gesamten Landes. Und innerhalb von 10, 15 Jahren sollte das gesamte Land elektrifiziert werden. Und es sollte damit die Voraussetzung, die materiellen und sozialen Voraussetzungen für die Erschaffung des Sozialismus gebaut werden. Aber all das bricht auch wieder zusammen im extremen harten Winter von 1920 und 21. Die Transporte von Lebensmitteln und Brennstoffen in die Städte kamen zum Erliegen. Die Situation wurde hier und unerträglich. Die Menschen verließen die Städte. Sie hungerten, sie froren, Seuchen breiteten sich aus. Die Situation 1920 wurde dann nochmal erheblich verschlechtert, weil nämlich die Bolschewiki sagen, wir müssen die Städte versorgen. Arbeiter und die Stadtbevölkerung, die müssen versorgt werden. Die Landbevölkerung ist uns nicht so wichtig. Das ist auch ein bisschen lockerer zu sagen. Also 1920 in diese zwangsweisen Beschlagnahmungen, die werden nicht ausgesetzt zum Mutterslandhunger, sondern sie werden sogar noch erhöht. Also das ist ein unfassbarer Offenbarungseid der Herrschaft um Lenin, dass sie hier weite Teile der Bevölkerung einfach weiterhin des Hungers aussetzen. Nur um dem ihrer Anhängerschaft dann mehr noch zukommen zu lassen. Und an diesem Punkt waren wir eingangs meines Redebeitrags. Denn diese ganzen Soldaten, die ganzen Arbeiter in Kronstadt, in Petrograd, die sind ja erste familiär etc. verbunden mit der Landbevölkerung. Und sie leiden mit der Landbevölkerung. Und es war jene Phase, in der eben die Kronstädter Matrosen aufbegehrten und die Ideale der Revolution einforderten. Sie hatten definitiv genug von der Gängelung durch Moskau. Sie waren enttäuscht von Lenin. Sie forderten die Führungsstärke Lenins heraus und damit forderten sie natürlich auch die gesamte Führung heraus. Das Blutgericht, das darauf folgte, von Kronstadt verfehlte niemals seine Rolle. Alle in der Partei sahen, wie mit Abtrünnigen in der Zukunft umgegangen werden würde. Das ist die bittere Erkenntnis dieses Kronstädter Aufstands. Aber es gibt eine weitere bittere Erkenntnis des Aufstands. Denn was folgte auf Kronstadt? Lenin und Co., die Männer und Frauen um Lenin herum waren zwar gewaltbereit, aber sie waren ja nicht dumm. Sie erkannten ja, dass die Kronstädter Matrosen in Weiten Recht hatten bei dem, was sie einforderten. Es ist ja nicht so, dass sie das übersahen. Nur das Fanal an der Reaktion Lenins und Co. auf den Kronstädter Aufstand, nämlich diese blutige Niederschlagung dieser Bewegung. Das Fanal daran ist ja, das Perfide daran ist, dass Teile der Forderungen umgesetzt worden sind, während man die Kronstädter Matrosen erschoss. Während die Sturmtruppen der Bolschewiki gegen die Matrosen von Kronstadt kämpften, während die CK Verhöre durchführte und Erschießungen durchführte, während dieser Ereignisse tritt ein Parteitag zusammen und auf Vorschlag Lenins warf die Kommunistische Partei im Februar und März 1921 das Steuer herum. Die Partei beschloss, die Raswerska aufzuheben, also die Ausbildung des Landes in dem Sinne, und stattdessen eine Naturalsteuer einzuführen. Diese Naturalsteuer sollte den Bauern Überschüsse ermöglichen und mit diesen Überschüssen sollten die Bauern auf lokalen Märkten frei handeln können. Daraus wurde eine wirklich große Dynamik. Diese Bolschewiki, die Bolschewiki immer wieder zu weiteren Rückzügen aufforderte. Und aus einer begrenzten Maßnahme wurde eine neue ökonomische Politik. Das ist das, was unmittelbar auf diesen Kronstädter Aufstand dann folgte. Ich will das nochmal wiederholen. Also der 10. Parteitag der Bolschewiki beschließt ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik, übernimmt Forderungen der Kronstädter Matrosen, während eben diese Kronstädter Matrosen gerade abgeurteilt und hingerichtet werden. Dieses Nutzen der Überschüsse durch die Bauern, ja, es werden kapitalistische Elemente erlaubt, also wie Rentabilität und Profit, Marktmechanismen, die Möglichkeit zur Entlastung, es gibt Leistungslohn, es gibt eine direktoriale Betriebsleitung ohne Beteiligung von Arbeitern. Also die Teile der kleineren und mittleren Betriebe und des Handels, die werden reprivatisiert. Der Staat zieht sich auf die sogenannten Kommandohöhen zurück. Großindustrie, Verkehrswesen, Großhandel, Außenhandelsmonopol. Das sind alles Reaktionen der Partei. Das sind die Reaktionen, die Lenin dann hier einführt. Und das ist das Ende meiner Sicht jeglicher hochtrabender Träume der Frauen und Männer rund um Lenin. Dieser Träume, die sie in diesen tollen Dekreten von 1917 gefasst haben, die dann aber nur auf Gewalt stoßen und 1921 verraten werden. Das ist dann die Reaktion der 10. Parteitag auf die neue ökonomische Politik, während eben die Stepanowitsch-Schinin und viele seiner Kameraden erschossen werden. Und diese Wende traf die Partei damals wie ein Schock. Es kam zu Austritten, es gab sogar Selbstmorde, die auf die Reaktion, als Reaktion dann auf diesen 10. Parteitag waren, weil die Leute gesagt haben, ihr könnt doch nicht unsere Genossinnen und Genossen erschießen, die für uns gekämpft haben. Und nur weil sie jetzt das Richtige fordern, dann und die Einparteienherrschaft herausfordern, ihr könnt doch diese Menschen nicht opfern, nur um dann deren Forderungen auch umzusetzen. Persönliche Rivalitäten und Machtkämpfe, die traten jetzt noch stärker als bisher in den Vordergrund. Die Parteieinheit wurde beschworen und gleichzeitig gab das, wie ich eben schon sagte, die Möglichkeit, sobald jemand Kritik an der Partei äußerte, konnte man diese Person auch außerhalb der Partei stellen. Heiko Haumann hat das sogar so schön formuliert: Je mehr Hoffnung in Enttäuschung umschlug, je stärker Zielsetzungen und praktische Möglichkeiten, diese umzusetzen, auseinanderklafften. Je weiter sich Parteispitze und Bevölkerung voneinander entfremdeten, desto eher erschienen vielen Bolschewiki Zentralisierung und Gewalt das geeignete Mittel, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Da ist was dran. Die Methoden, die die Bolschewiki im Laufe des russländischen Bürgerkriegs angewandt hatten, dieser ständige Griff nach der Gewalt, das hört jetzt nicht auf, sondern das Blutgericht an den Kronstadter Matrosen macht ja alle gemeinsam zu Tätern. Diejenigen, die auf dem Parteitag für den 10. Parteitag für das Umstellen der Steuers dann votierten, genauso wie diejenigen, die als Angehörige der Sturmtruppen auf ehemalige Genossinnen und Genossen schossen. Das Land kommt dann aber nicht zur Ruhe. Es geht leider jetzt weiter mit den Hungersnöten. 1921 wird das Land von einer gewaltigen Hungersnot erfasst, die Bolschewiki wiederum überforderten. 20 bis 24 Millionen Menschen hungerten damals und irrten teilweise im Land umher, eine unfassbar große Zahl. Aus dem Ausland kamen dann anschließend vielfältige Hilfsangebote. Und diese Hilfsangebote konnte die sowjetische Regierung diesmal nicht ausschlagen, wollte sie die Menschen nicht sterben lassen. Es ist eine der größten jemals von privaten Initiativen getragene humanitäre Hilfsansatz des 20. Jahrhunderts. Auf dem Höhepunkt wurden bis zu 11 Millionen Menschen mit Nahrung, Kleidung und Medizin versorgt. Vor allen Dingen von der American Relief Association, aber auch das Deutsche Rote Kreuz ist dort sehr stark beteiligt und weitere Hilfsorganisationen. An diesem Moment merkt man auch, dass diese Epoche der russischen Revolution eben in eine andere Richtung dann geht. Die Bolschewiki haben die Parteieinheit sich erkämpft, Gegner haben sie vernichtet. Es kommt diese extreme Hungersnot. Diese Hungersnot kann mit Hilfe der ausländischen Kräfte eingedämmt werden. Es sterben trotzdem viele, viele, viele Menschen. Der 10. Parteitag hat die neue ökonomische Politik in dem Sinne eingeführt, dass auch Lenin erkennen musste, derjenige, der die Bauern Russlands nie verstand und nie verstehen wollte, dass man das Gesicht zum Dorf wenden soll. Das ist eine berühmte Losung, die zum Kriterium, das Gesicht zum Dorf wenden. Und hier die Landbevölkerung dann auch unterstützen muss. Nikolai Bucharin, einer der großen revolutionären Vordenker, ist es, der 1925 dann den Bauern zurief: Bereichert euch, entwickelt eure Wirtschaft und habt keine Angst, dass man euch bedrängt. Bereichert euch. So ein Satz aus dem Munde eines revolutionären Kämpfers rund um Lenin ist doch kaum denkbar 1917. Und die Bauern bereichern sich auch. 1926, 1927 erreichte die Sowjetunion in den meisten Wirtschaftsbereichen auch wieder den Vorkriegsstand Russlands. Das ist dann am Vorabend, bevor Stalin die Macht ergreifen wird und sehr viele Sachen dann wiederum in eine andere Richtung und noch wieder den Krieg in das Dorf führen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will nochmal zurückschauen zur Kronstadt und zu Stepan Berschinin. Also er und seine Kameraden hatten 1917 für die Revolution gekämpft. Das ist etwas, was ich jetzt mehrfach schon betont habe. Und 4 Jahre später, 1921, waren sie so enttäuscht, dass sie erneut den Kampf suchten. Und ich habe auch schon eingangs gesagt, diese Kronstadter Matrosen waren keine Demokraten. Dennoch ist Kronstadt ein Wendepunkt der Arbeiterklasse. Und ich gehe so weit auch zu sagen, ein Wendepunkt im Sozialismus. Es geht jetzt darum, wer die Macht hat und wer bereit ist, Gewalt einzusetzen, um diese Macht zu erhalten. Die Forderung der Kronstädter, alle Macht den Räten, also den Sowjets, alle Macht den Sowjets, keine Macht der Partei. Das ist eine gewaltige Forderung. Und einst hatten Lenin und seine Mitstreiter in ihnen die Hoffnung erweckt, dass die Räte wirklich die Macht darstellen würden, in einem neuen Russland, in einem Räte-Russland. Die Matrosen kämpften doch darum, ihre Ketten abzustreifen. Sie wollten eine Welt gewinnen, wie es Marx Engels ihnen vorgesagt hatten. Sie wollten, dass die Menschen selbstbestimmt in ihrer Lebenswelt agieren und leben können. Und diese Hoffnungen, diese Urhoffnungen dieser sozialistischen Kämpferinnen und Kämpfer, diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Und hieran sieht man die Perversion der Macht. Wenn Lenin und Trotzki sich, um ihre eigene Position zu erhalten, gegen ihre einstigen Verbündeten wandten. Und als Jahre später, als Stalin und der Stalinismus die Sowjetunion verändert hatten, galten eben vielen die Erinnerung an die Revolution und die Versprechung der Sowjets lediglich als Hirngespinster. Und alle die Ideale, für die einst die Matrosen von Kronstadt 1917 und 1921 gekämpft hatten, diese Ideale waren in eine weitere Ferne denn je gerückt.
Das Spannende ist bei Kronstadt eigentlich, dass es dieselben Ursachen hat wie die vorherigen Revolutionen und auch die Desertion der russischen Truppen im Ersten Weltkrieg. Es gibt eine Versorgungskrise. Und natürlich, wir haben diesen ganzen Bürgerkrieg und so weiter gehabt, aber konnten oder wollten die Bolschewiki das Land nicht besser versorgen? Was ist da wirklich Problematik gewesen und was wurde durch die Politik, die Ideologie vielleicht da verschlimmert? So andersrum gefragt, hätte man Kronstadt verhindern können, wenn man die Leute besser versorgt hätte?
Man wollte die Bevölkerung ja nicht hungern lassen, man wollte sie schon noch versorgen, aber man konnte es wahrscheinlich auch nicht besser. In diesem Bürgerkrieg, in diesen schwierigen Erntezeiten, aber gleichzeitig diesem Primat der Versorgung der Stadtbevölkerung, die Bolschewiki vorgegeben hatten, das war schon etwas, was die Landbevölkerung dann auszukämpfen hatte. Sicherlich waren die Auslöser der Unruhen die erneute Kürzung der Lebensmittelration und das Erliegen jeglichen menschenwürdigen Lebens in den Wir sind im Januar, Februar 21, es ist bitterkalt in den ungeheizten Fabriken, in den ungeheizten Kasernen und Wohnungen. Die CK meldete im Januar aus der ehemaligen Hauptstadt die Unzufriedenheit des Allgemeinen. Das ist schon auch alles sehr stark. Und die Sowjetmacht war nicht willens, diese Landbevölkerung hier wieder irgendwie stärker zu versorgen. Und die Kronstädter Matrosen hätte man vielleicht auch noch halten können, aber man hatte sie schon lange verloren. Also die Bolschewiki verlieren ihre Anhänger im Laufe der Erntekatastrophe für 1920. Damals gehen ganze Regimenter lösen sich auf, weil die Soldaten, die gezwungen werden in die Rote Armee, dann im Sommer, Spätsommer 1920 auch Zuruf, einfach die Rote Armee verlassen, weil sie auf den Höfen gebraucht werden. Und auf den Höfen werden sie zur Ernte natürlich gebraucht. Und die Reaktion der Bolschewiki ist da nicht der Versuch, diese ehemaligen Rote Armee-Kämpfer irgendwie zu überzeugen oder mit Vergünstigungen oder ich weiß auch nicht, Geld oder Essen dann wieder in die Truppen zurückzuholen. Nein, sie schicken ihre CK etc. in diese Dörfer, nehmen Geiseln, immer mehr Geiseln, als man es ohnehin schon nahm. Für jeden Deserteur werden irgendwelche Leute dann auch erschossen. Es ist willkürlich. Und hier merkt man, dass die in dem Sinne im Sommer und Herbst 1920 nicht mehr willens sind, diese Bevölkerung tatsächlich ja ideologisch bei Laune zu halten, sondern nur noch die Gewalt kennen. Das Ganze soll jetzt nicht schmälern, die Gewalt der bäuerlichen Armeen, die sich dann bilden, die sogenannten grünen Armeen, die lassen sich das nämlich nicht gefallen, die Bauernschaften. Die Bauernschaft ist ja selbst auch kampferprobt. Die haben ja jahrelang im Ersten Weltkrieg und im Bürgerkrieg das Schießen gelernt. Also die wissen schon, wie sie sich zur Wehr setzen können. Und es soll auch nicht schmälern, die ganze Gewalt der weißen Armeen, die genauso brutal gegen die Landbevölkerung und die Stadtbevölkerung, die Zivilbevölkerung ja vorgehen. Also diese Gewalt aller Seiten, die steht in sich in nichts nach. Aber gemessen an den hehren Idealen der Bolschewiki, ich hatte das eben ja schon mal gesagt, mit diesen großen Hoffnungen, die sie auch erweckt haben, ist das etwas, was im Sommer und Herbst 1920 in sich zusammenbricht, und zwar in dieser Gewaltkaskade des Bauernkrieges zusammenbricht. Das ist eine barbarische Härte, und ja, es ist ein russischer Bauernkrieg. Dieser Bauernkrieg zieht sich vom Herbst 1920 bis zum Herbst 1921 hin. Und der hat eben nicht nur die zentralrussischen Provinzen erfasst, sondern auch noch einmal das Wolga-Gebiet, das so sehr gelitten hat. Oder auch Westsibirien. Und es sind auch dann Leute, die mit großen Namen versehen dort kämpfen. Also Marschall Tukhatschewski oder Antonov Ovseyenko. Antonov Ovseyenko ist ein wichtiger Revolutionär des Oktobers 1917, die alle sie beiden zum Beispiel unterschrieben einen Tagesbefehl von 1921, dass man die sofortige Erschießung eines jeden, der seinen Namen nicht nannte, der Waffen besaß oder einen Rebellen verborgen hielt, anordnete. Also auch hier, ich könnte jetzt diese ganzen Beispiele von dieser Gewaltorgie noch um Dutzende mehren, aber es führt immer nur auf dasselbe hinaus, dass diese Bolschewiki sich mit aller Kraft an der Macht hielten, und das sahen sie eben nur darin, diese Gewalt in die Dörfer, in die Provinzen und natürlich auch in die Städte zu tragen. Aber das erste Ziel war dieser russländische Bauernkrieg, der Teil des russländischen Bürgerkriegs ist. Das sind ja so überlappende Gewaltzonen und auch Gewaltideen. Igor Narski hat das für den Südural mal so bezeichnend gesagt, also den Südural um das Jahr 1921. Жизнь в катастрофе, das Leben in der Katastrophe. Dieser Titel sagt nach wie vor alles aus.
Zuletzt dann noch die Frage nach der Erinnerungskultur. Und da denke ich, sind so die großen Umbrüche. Einmal die Frage ist, ob und wie in der Sowjetunion über Kronstadt gesprochen wurde, was dann Glasnost, Perestroika und die Wende damit gemacht haben, und auch, wie es eben heute dann nach dem demokratischen Aufbruch der 1990er dann wieder zunehmend autoritären Russland besprochen wird.
Das ist spannend. Also ich habe nochmal rausgesucht für unser Gespräch ein Kampflied, das vor allen Dingen in der DDR gerne gesungen wurde, in den Worten Ernst Busch. Es ist eigentlich ein Lied von 1922. Das geht über die Matrosen von Kronstadt, ein Jahr nach dem Aufstand. Natürlich wird dort diesem sozialistischen Kampflied dieser Aufstand nicht erwähnt, nicht? Aber die Kronstädter Matrosen sind wichtig für die gesamte revolutionäre Erzählung. Also sie können auch nicht einfach aus der Geschichte getilgt werden. Und in dieser deutschen Fassung heißt es dann: Verronnen die Nacht und der Morgen erwacht, rote Flotte mit Volldampf voraus, in Stürmen und Hosen, wir roten Matrosen, wir fahren als Vorhut hinaus. So die Strophe 1. Und die letzte Strophe, die vierte: Mag der Sturm uns zerzausen, die Wellen sie brausen, die rote Flut, sie steigt an, vorwärts Kommunisten, zum Endkampf wir rüsten, die rote Marine voran. So ist denn die DDR-Überlieferung dieser Kronstädter Matrosen. Es bleibt eben, diese Kronstädter Matrosen bleiben eben diejenigen, die mit der Revolution verbunden sind. Der gesamte Kampf, den sie 1921 führen, der bleibt in der Sowjetunion unberührt, nicht? Man schreibt das dann eben zu, dass das eine Bewegung sei, die von außen kontrrevolutionär beeinflusst wurde. Also als Meuterei wird das ja ohnehin schon die ganze Zeit bezeichnet. Also die Kronstädter Meuterei, auch das ist ja schon eine Zuschreibung. Ich habe mich jetzt hier heute dafür eingesetzt, diesen Aufstand von Kronstadt als Kronstadt der Revolution zu fassen. Nicht? Das ist der Revolutionsversuch innerhalb der Epoche der Revolution in Russland, also in Sowjetrussland. Also man bezeichnet das Ganze als Kronstadt der Meuterei, die von außen hereingetragen worden ist, und das alles sind Abweichler und Gegenrevolutionäre, und das Ganze wird dann im besten Sinne dann auch vertuscht. Es gibt dann ein Wiederentdecken. Also in Westeuropa, mit westlichen Historikerinnen und Historikern, spielt das die Kronstädter Episode eigentlich keine große Rolle. Das Ganze wird wiederentdeckt als anarchistische Bewegung, so dann in den 1960er, 1970er Jahren. Da wird das Ganze auch verklärt. Da werden dann plötzlich diese Kronstädter Matrosen zu sozialistischen Demokraten, zu Kämpfern für das Gute etc. Ich glaube ja auch hier, dass die Kronstädter Matrosen in dem Moment für das Gute kämpften, weil das die Bolschewiki nicht mehr für das Gute standen. Gleichwohl, ich habe das mehrfach gesagt, es sind ja nicht diejenigen, die jetzt Sowjetrussland dann in einer Demokratie, in Anführungszeichen gesprochen, westlichen Zustand führen wollten. Das ist ja nicht deren Ziel. Aber sie wollten ja dann die Revolution nochmal aufleben lassen. Die innerhalb dann des Zerfallsprozesses der Sowjetunion erinnert man sich auch dann wieder der Kronstädter Matrosen, und es entstehen dann, die Archive öffnen sich, es entstehen erste Arbeiten, die sich mit den Matrosen auseinandersetzen. Es werden dann auch die Verhörprotokolle recht schnell Anfang der 1990er Jahre dann ediert, herausgegeben, auch mit fantastischem Fotomaterial. Also fantastisch dahingehend, weil die Historiker dieses Material noch nicht kannten. Aber wenn man sich dieses Fotomaterial anschaut, weiß man, die Personen, die da fotografiert sind, auch der Matrose Verschinien, von dem ich hier mehrfach gesprochen habe, dass kurz nach dem Foto von ihm im Verhörraum und von ihm als Porträt ja von ihm nicht mehr viel bleiben wird, außer der Aussage, die Geheimpolizei dann abheften wird. Also das sind Aufnahmen, bevor diese Revolutionäre von Kronstadt erschossen werden. Das alles wird in den 1990er Jahren dann aus den Archiven herausgespült und auch veröffentlicht. Das ist im Zuge dieser gesamten Archivrevolution. Endlich konnte man die Revolution mit Archivmaterial neu sich anschauen, aber man konnte vor allen Dingen auch die Schrecken der Revolution dann belegen. Gerade auch dann, wenn Sie an den Stalinismus denken, eben den Weg in den Stalinismus oder auch die Opfer, die Stalins Terrorherrscher forderte. Im offiziellen Russland, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, erlässt Präsident Boris Jelzin 1994 ein Ukas, also ein Befehl, ein Dekret, in dem die Kronstädter Matrosen rehabilitiert werden. Und es gibt dann auch ein Denkmal und auch eine Erinnerungsplakette, die im öffentlichen Raum dann ausgestellt wird und damit auch diese Kronstädter Matrosen aus dem Dunkel der Geschichte hervorholt, sie eben nicht als Gegenrevolutionäre stigmatisiert, sondern als Kämpfer für, ich habe das eben gesagt, für das Gute. Ja, für den Sieg der Menschlichkeit in einer Dunkelheit der sowjetrussischen Phase in der Epoche der russischen Revolution. Das ist etwas von Anfang der 1990er Jahre und auch typisch für diese 1990er Jahre, in denen zwar Russland, wie Klaus Heller es nannte, in den wilden Jahren lebte, und wir sehen jetzt auch gerade, was diese wilden Jahre ja auch alles hervorspült. Also Putin ist ein Ergebnis dieser wilden Jahre, der 1990er Jahre. Aber für uns Historikerinnen und Historiker waren das aufregende Jahre, weil sich die Archive öffneten. Im heutigen Geschichtserinnerungen sind die Kronstädter Matrosen keine Fußnote, dafür ist die Bewegung zu stark gewesen, aber sie sind auch nicht wichtig, weil sich die Staatsführung ja von der russischen Revolution, also hier vor allen Dingen von der Oktoberrevolution, abgewandt hat, die keine Legitimationsgrundlage für das moderne Russland darstellt. Und somit werden die Kronstädter Matrosen dann wiederum ja nicht bewusst vergessen, aber nebenbei vergessen. Und das wird ihrer Bedeutung, auch diese Resolution, die ich hier besprochen habe. Diese Bedeutung der Resolution und der Bedeutung des Kampfes der Grundstelle der Matrosen eben nicht gerecht. Also das ist dann etwas, wofür die jetzt schon wieder gestorben sind. Der gute Matrose Verschinin und viele seiner Kameraden.
Wie wurde es denn im vor allem europäischen Ausland wahrgenommen, dass hier die Bolschewiki auf ihre eigenen oder zumindest ehemals eigenen Leute geschossen haben, vor allem mit Blick darauf, dass ja in den 1920ern auch während des Aufkommens rechtsautoritärer Regime in Europa immer auch bei vielen diese Angst war, dass jetzt der Bolschewismus in ganz Europa ausbricht?
Das ist spannend und das lohnt sich auch nochmal darüber weiter nachzudenken, dass dieser gerade auch, ja, es gibt ja sehr viel Forschung gerade in der deutschen Geschichtswissenschaft über Deutschland in den 1920er Jahren mit den ganzen Versuchen von links wie von rechts zu putschen und so weiter. Da haben ja dann, wenn Sie die Putschversuche von links denken, immer wieder die Bolschewiki aus Moskau dann ihre Finger im Spiel. Das ist hoch aufregend. Und die Grundstädter passen dort eben nicht, also in der Zeit nicht in die Erzählung mit hinein. Es ist den revolutionären Kreisen schon bewusst, dass dieser 10. Parteitag mit der Einführung der neuen ökonomischen Politik eine endgültige Abkehr ist von diesen sozialistischen Wirtschaftsidealen von 1917. Deswegen gibt es Parteiaustritte, deswegen gibt es verzweifelte Selbstmorde. Es gibt auch sehr viel Kritik daran, dass man die eigenen Kameraden, die eigenen Genossinnen und Genossen erschossen hat. Aber diese Kritik wird nicht mehr öffentlich. Denn, wie ich sagte, wer sich auf die Seite der Kronstädter gestellt hatte oder die berechtigten Kritikpunkte der Kronstädter angesprochen hatte, stellte sich außerhalb der Parteimacht und war gefährdet, dann in Konzentrationslagern dann zu verschwinden. Also mit den Kronstädtern beginnt etwas, was wir als Gulag dann in den Geschichtsbüchern fassen werden. Es ist keine direkte Linie sozusagen von der Verbannung der Kronstädter Matrosen, die man nicht erschossen hatte, in Arbeits- und Konzentrationslager. Aber mit den Kronstädter Matrosen werden eben erste dieser großen Lager eingerichtet, von denen dann im Stalinismus es noch Jahrhunderte, Tausende mehr geben wird in der gesamten Sowjetunion. Also es gibt in der Zeit, um jetzt zurückzuspringen, schon auch deutliche Kritik. Auch im westlichen Ausland wird kritisiert, dass die Kronstädter hier erschossen worden sind. Aber die Haltung der internationalen kommunistischen Parteien ist natürlich die Haltung in der Moskauer Regierung. Die Einparteienherrschaft, die schafft eine Stärke, die ausdifferenzierte Bewegungen mit mehreren Parteien oder mit mehreren Strömungen eben nicht haben kann. Also die Parteieinheit ist wichtiger für diese internationalen kommunistischen Parteien, die sich jetzt als ja international geben, aber an sich dann mehr und mehr Moskau-hörig werden. Diese Parteien sehen eben Kronstadt als eine Art Gegenrevolution an und so wird das natürlich auch den Mitgliedern der Parteien verkauft. Das alles bleibt als Menetekel an der Kronstädter Bewegung hängen, dass man diesen Kronstadt dann eben immer nur so Gegenrevolutionäre, eben Meuterer sah. Aber das wird, das nochmal hier zu sagen, der Kronstädter Bewegung einfach nicht gerecht.